Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 650. Heute Fokus Babyfaces bei WWE und ganz speziell Cody Rhodes wird der amtierende Champion. Langsam langweilig. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, wieso dieses Thema? Weil tatsächlich das ein sehr großes Feedback der Community gewesen ist. Also nicht nur wegen Crown Jewel, sondern auch so generell. Boah, Cody, der ist schon ziemlich langweilig geworden. Da wollen wir heute drüber sprechen, ob das ein Problem wird. Und auch, wie denn ein Roman Reigns in seiner neuen Babyface-Rolle, in seiner neuen guten Rolle als demokratischer Tribal Chief ohne Ulafala funktionieren wird. Da wollen wir heute drüber sprechen, lieber Kai. Es ist ja einiges passiert. Vergangene Woche war noch Crown Jewel. Auch da hat man gesehen, so die Weichen für die Survivor Series werden langsam gestellt.
Ja, absolut. Und das ist ja auch so ein bisschen dieses, wir haben halt die Bloodline schon auch so on top of the WWE World, muss man sagen. Obwohl ja trotzdem das Bloodline-Match nicht die Show gemain-evented hat. Auch da natürlich vielleicht den Mini-Aluhut aufziehen und sagen, das hing auch sehr damit zusammen, das war Saudi-Arabien, klar stellen die ihren Saudi-Belt ins Main-Event, ne, sind wir mal ehrlich.
Stellen vor allem sich ins Main-Event dann nochmal mit genau, Champions ne? feiern.
Genau, da wird nochmal hier die Arme hoch und alles, ja. Und auch da, ich muss trotzdem sagen, ich habe noch mit Chris geschrieben während der Show, weil ich habe so ein bisschen das Ende noch schauen können, also ich habe wirklich so die letzten 3 Minuten des Main-Events dann sehen können, weil ich da nach Hause kam. Ich finde, man hat es trotzdem gut gelöst. Also, so wie es war, war das immer noch die beste Lösung. Klar ist natürlich Cody, ne? Das natürlich gibst du denen den Belt und dann zwängt er sich den Ring da irgendwie auf. Ich habe richtig Zustände bekommen, als ich das gesehen habe. Ich dachte so, Bruder, den kriegst du nie wieder ab, du musst deinen Finger abschneiden.
Der ist jetzt in Saudi-Arabien verheiratet, der Mann. Ja.
Aber ich fand es dann in dem Sinne eigentlich okay gelöst. Und es war ja eigentlich genau das, was du auch gesagt hast, wie das Match endet, wenn man ehrlich ist. Also du hast es eigentlich genau gecallt.
Ich weiß. Ja. Ich war auch sehr stolz. Ich habe das auch so im Urlaub, so habe ich jetzt 3 Minuten Zeit, einmal auf dem Handy geguckt, das Finish von Gunther gegen Cody und dann später natürlich dann die gesamte Show geschaut. Ja, aber da war ich auch ein bisschen stolz. Dumm, dass ich vergessen habe zu tippen leider. Das muss natürlich beim nächsten Mal nachgeholt werden natürlich. Ja, aber gerade auch da, es gab viele kritische Stimmen, sowohl was Bloodline angeht, als auch was vor allem auch Cody Rhodes angeht. Und da wollen wir heute natürlich mal drüber sprechen. Deswegen schreibt uns da auch gerne in die Kommentare, Spotify oder dann eben auch zum Beispiel bei YouTube oder auf dem Discord. Wie seht ihr aktuell die Personalie Cody Rhodes? Und da kommen wir nämlich auch schon zum Hauptthema. Wir haben natürlich noch viel, viel mehr Podcasts im Angebot. Das wisst ihr, ne, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften. Wir haben gerade ganz aktuell eine neue Episode Monday Night Watch, also unser Monday Night Wars Watch-Along-Format mit Shaggy, Markus Holzer und mir. Da geht es um die Episode von WCW Nitro, als Sting quasi der WCW den Rücken gekehrt hat. Und dann beginnt quasi die Transformation zum Crow-Sting. War nochmal sehr spannend, sich das anzuschauen. Ansonsten haben wir On a Pole ganz aktuell. Und natürlich, wenn ihr News, Meldungen auch zu den aktuellen Weeklies haben wollt, kann ich euch nur das Magazin ans Herz legen diese Woche mit Shaggy und mir. Da gehen wir nochmal alles durch, was Dynamite, Raw, aktuelle Entwicklung, Goldberg Retirement Match und so weiter und so fort. Dann besprechen wir da nochmal. Schaut da also gerne rein. Links findet ihr wie immer überall. Jo, Kai, wie ist eigentlich deine Beziehung aktuell zu Cody Rhodes?
Es ist ja wirklich ein langer Weg gegangen, muss man sagen, ne? Von ich kaufe mir eigentlich auch so ein bisschen meine allererste Karatkarte, weil guck mal, da ist Cody Rhodes dabei, ist ja krass, ne? Aber das war ja schon irgendwie noch der egale Cody Rhodes, aber nicht ganz der egale, weil das war halt auch trotzdem schon der Bullet Club Cody Rhodes, ne? Also der war schon irgendwie cool und ich muss dann auch sagen, ich habe mich dann auch irgendwann, wir springen jetzt ein bisschen, bei AW schon an dem satt gesehen, ne? Also weil ja, das war dann auch irgendwann so ein bisschen langweilig. Wir alle haben gesagt, oh, man kommt irgendwann der Homelander Cody. Das sagen wir auch jetzt immer noch, ne? Also ja. So wie viele Edits und Videos es da gibt, so mit Side-by-Side-Schnitten. So, Mann, das muss man doch machen. Und ich fand ihn ja immer schon dann so irgendwie eine Zeit lang sehr clean-cut und auch so ein bisschen langweilig, ne? Also deswegen auch die Gags, oh, Cody Rhodes immer am Heulen, immer emotional. Ja, mein Papa, so komm, ist gut. Ein ganz großer Turning Point, bin ich dir ehrlich, ne? Ein ganz großer Turning Point zum einen war, als ich den WWE Cody live gesehen habe bei WrestleMania oder auch bei der Raw 4 Mania in LA, weil du merkst, da ist halt Star-Appeal. So, das ist halt auch nicht Seth Rollins-mäßig oder sowas, sondern also das hat eigentlich dann nur noch so ein Roman Reigns, wenn du jetzt das aktive Roster anguckst, ne? So, ne? John Cena, CM Punk, aber es ist ja nicht so aktiv, du weißt, was ich meine. Du merkst, ey, da kommt halt ein heftiger Typ raus. Und dann bekommst du Sachen und du sagst, der ist halt schon so durch und durch Profi. Der ist halt so komplett sauber, Mann. Der ist halt das, was am ehesten in Richtung John Cena geht, ohne ganz John Cena zu sein. Ne? Wenn also so, egal wo er ist, immer professionell. So, selbst bei Karat lief der mit Anzug rum. So, weißt du, was ich meine? Also, solche Sachen. Der lebt dieses Gimmick. Ich mache Anführungsstriche. Für die Leute, die nicht auf YouTube gucken.
Oder auf Spotify.
Oder auf Spotify, genau. Und das finde ich dann ganz krass. Und ich finde auch so ganz häufig, wenn du Cody mal live siehst, merkst du so ein bisschen, was da mitschwingt. Und so, du merkst sofort, so das Team geht los, die Leute reagieren da sofort drauf. So dieses, wow, dieses ganze Ding, das fühlt sich halt groß an. Und das sind halt Sachen, die ich am Wrestling mag. Und deswegen kann ich prinzipiell immer verstehen, wenn Leute sagen, ah ja, Cody, das ist schon so ein bisschen langweilig. Ich finde aber auch natürlich nochmal durch die Sache mit WrestleMania 40, die du jetzt auch hattest, ne, das ist meiner Meinung nach schon eins der besser gebookteren Babyfaces, die wir in vielen Jahren hatten. Auch so, wenn du jetzt, egal, filmübergreifend guckst. Weil, ey, Babyface-Booking ist super schwer, ne? Also, auch ein so CM Punk-Babyface war auch so, also, Babyface, weiß ich, was ich meine, ne? War auch so, meh. Auch Daniel Bryan-Babyface, als er den Belt hatte, war auch irgendwann so, meh. Eins der meistgehyptesten Babyface, auch wenn wir jetzt rüber gucken, Adam Page, diese Verfolgung, wie er den Belt gewonnen hat, das war heftig geil. Der Babyface-Run war mehr als meh. Also, ne? Und ich finde, dass man da, was sowieso ein schwieriges Booking ist, bei Cody trotzdem recht guten Weg geht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Also erstmal, um also meine persönliche Meinung zu Cody hier unterzubringen, ich finde, der ist halt, wie du schon gesagt hast, ein absoluter Star, ne? Und ich gehöre ja zu der Fraktion Wrestling-Zuschauer, Wrestling-Konsument, der diesen Stil auch mag. Ich mag die Art und Weise, wie er Geschichten erzählt. Ich mag die Art und Weise, wie er Matches aufbaut, auch wenn die natürlich oft ein bisschen ähnlich sind. Und da sind wir bei einem entscheidenden Punkt. Jemand wie ein Cody, den musst du auch dosiert einsetzen, was aber natürlich bei so einem Produkt wie WWE teilweise echt schwierig ist, ne? Weil sich die Matches oft ähnlich anfühlen, aber dann musst du gucken, wie du da eben einen anderen Twist reinkriegst. Aber grundsätzlich war ich immer ein großer Freund von Cody Rhodes. Für mich hat das so angefangen mit dem, ich fand den am Anfang auch sehr langweilig. Der kam da wirklich rein als blutjunger Typ, irgendwie Tag Team Partner von Bob Holly und keine Ahnung was. Und das erste Mal, wo ich so auf den aufmerksam geworden bin, war tatsächlich mit dieser Dashing-Undashing-Geschichte. Weil ich finde auch, dass er in der Legacy. In der Legacy damals, da war er ja so ein bisschen das dritte Rad am Wagen. Alle haben immer drüber gesprochen, oh, Ted DiBiase Jr. wird hier ausbrechen und so, ne. Aber irgendwie, da war er so ein bisschen unter Ferner Liefen, da war er vielleicht auch ein bisschen zu jung, aber diese Dashing-Undashing-Zeit, wo er dann die Maske getragen hat, nachdem ihm Rey Mysterio die Nase zerschossen hat, quasi mit dem 619 und der Knee Brace, wo er dann plötzlich ganz anders gesprochen hat, was ich sehr faszinierend fand, wo er dann so sehr kalkuliert, ganz langsam und das fand ich geil. Das fand ich geil und
war auch eine recht coole Fehde, muss man sagen, auch so um den IC-Belt auch. Also, es war doch dann auch Cody, der den weißen Belt zurückgebracht hat, oder nicht?
Ja, ja,
ne?
Ja.
Ja, also, der hat auch mit schon der beste IC-Belt ist, muss man sagen.
Ja, aber das war so der erste Moment, wo ich gesagt habe, oh, guck mal, da steckt vielleicht doch noch ein bisschen mehr drin irgendwie, ne? Der ist halt eben noch sehr, sehr jung gewesen und das sage ich auch häufig, dass Wrestler brauchen sehr oft auch einfach ein bisschen Zeit. Klar, diese absoluten Freaks, die kommen halt rein, so wie Brock Lesnar. Der sah zwar auch noch, der sah ein bisschen jünger aus, aber im Prinzip kannst du ihn halt reinbringen und der hat gezündet. Und Cody Rhodes hat das am Anfang nicht gehabt, sondern der hat wirklich gebraucht und der musste lernen, der musste diesen Weg auch gehen. Und du hast es dann angesprochen, dann Stardust-Gimmick. Natürlich habe ich mir da am Anfang erhofft, dass man da mehr draus macht. Ich habe ja wirklich gedacht, man macht da so eine brutale, ruchlose Version von Goldust raus und im Endeffekt war es halt nur Trash, leider.
Es ist halt wirklich geil, wenn man mal guckt, wie naiv du immer bist, ne? Also so, ey, wie oft, also ich würde dafür Geld nehmen, für jedes Mal, wenn du sagst, ich habe ja gehofft, man macht da das und das draus. Ja. Man, also so, egal bei, das ist wirklich so, wirklich sehr viel Liebe für die hässlichen, ungeliebten Kinder. Also, ja, die da mal halt, ja, da macht man schon mehr draus. Und ja, da macht man mehr draus, ne?
Kai, ich sehe halt immer das Positive. Das habe ich auch in dir gesehen, weißt du? Ja. Guck, du bist immer noch da.
Ja, aber es zahlt sich halt nicht immer aus, ne? So ist, manchmal ist die Ausnahme, es ist eher die Ausnahme und nicht die Regel, ne?
Achso, okay. Nein, aber, und dann der Weg raus aus WWE und dann eben den Weg, den er dann gegangen ist. Du hast Karat angesprochen, wo wir ihn live gesehen haben, und auch dann in Japan bei Ring of Honor und so weiter und so fort. TNA, wo er halt überall gewesen ist. Du hast halt gemerkt, so, der hat, irgendwie hat er es geschafft, seine Marke aufzubauen und auch seinen Weg zu finden.
Natürlich auch da, ich persönlich, ne, meine, ist egal, ich sehe das auch immer noch nicht als Freundschaft, sondern als eine gute Business-Beziehung, diese ganzen Kontakte mit den Young Bucks, BTE und sowas, ne, weil ich immer fand, der hat da nicht so mega reingepasst. Das war immer witzig, das waren gute Gags, ne, aber ich fand, das war auch sehr viel, ich würde sogar bei dir bleiben, ich fand, das war sehr viel Brand-Building, was man da betrieben, was ein Cody Rhodes da betrieben hat. Also aber beide Seiten natürlich, aber so. Ne?
Von wem war der nochmal bei BTE besessen? War es von WWE oder war es von Vince McMahon? Ich weiß es nicht mehr.
Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Also.
Aber es gibt doch diese legendären Exorzismus bei BTE.
Stimmt, ich weiß nicht mehr, von wem er da besessen war, ob es Vince McMahon war. Er hatte auf jeden Fall dieses Super Hearing, das weiß ich. Wo es auch mal dieses Meme gab, wo man so an sein Ohr herangezoomt hat.
Genau. Na gut, und dann bei AEW, finde ich, da stach er raus. Nicht nur, weil er der vermeintlich größte Star gewesen ist, sondern weil er auch, der sah anders aus, der hat anders gewrestelt, der hat für mich auch immer so ein Big-Time-Feeling mit reingebracht.
Und?
Der
war, ja? Er hat sich das dümmste Tattoo stechen lassen.
Mich hat's gewundert, dass du das nicht schon vorweg genannt hast. Ne? Aber,
hab darauf gewartet für den richtigen Moment.
Ja, das Mr. Hässliches Hals-Tattoo haben wir ihn noch damals genannt. Oder du.
Ist er immer noch.
Ja, das ist richtig. Der wird auch, glaube ich, nicht, weiß ich nicht, vielleicht wird er irgendwann zum schöner Schalmann.
Ja, das kann sein. Das ist mit seinem Amerika-Transformer-Kopf da am Nacken.
Naja, also, aber ich, da ist er halt schon rausgestochen. Und natürlich, und diese Rolle, die er da gehabt hat, die hat für mich auch funktioniert. Aber wie du schon richtig gesagt hast, gerade gegen Ende, wo wir drauf gewartet haben, so jetzt, turn my heel. Und da haben wir dann gesagt, ja, der ist ja so ein bisschen desillusioniert. Er sieht sich selbst als Helden und ist es dann aber im Endeffekt nicht. Und das wird dann eben die große Geschichte, hat es nicht mehr gegeben. Und dann sind wir nämlich im Jahr 2022 angekommen, wo es ja dann die großen Gerüchte gegeben hat, Cody geht rüber zu WWE.
Ja, ja.
Und das war ja dann auch wirklich was Großes. Und als er dann, also das ist auch so tatsächlich einer der Momente in meiner Wrestling-Zuschauer-Fanzeit, da kann ich mich super dran erinnern.
Ja.
An den ersten Auftritt bei WrestleMania 38, wo dann Seth Rollins vorher die Open Challenge gestellt hat und wir wussten, okay, es wird wahrscheinlich Cody Rhodes sein. Ja, okay, es wird Cody Rhodes sein. Aber wir kennen ja Cody Rhodes, das wird nicht so groß.
Ja.
Und dann ertönt diese Musik und du siehst ihn halt da hochfahren und ich weiß nur, dass ich da damals Gänsehaut bekommen habe, weil das so ein geiler Moment und so
eine Inszenierung gewesen ist. Was ich halt krass fand, das war ja auch dieser ein bisschen Turning Point in der WWE-Zeit, weil man dachte ja auch so, der kommt ja nicht als American Nightmare Cody Rhodes zurück, ne? Also, der kommt jetzt ja auch nicht mit Downstate Kingdom raus. In dem Lied, wo ja auch aktiv gegen WWE geschossen wird. Also, das ist ja Quatsch, das machen sie ja nicht. Und genau das wurde gemacht. Und ich finde es auch gut, dass du es ansprichst, weil es wird einfach so sagen, man hat ja damit gerechnet, dass das wird krass, wenn Cody kommt. Nee, ich habe auch gedacht, Junge, also wir haben gemerkt, das ist natürlich, der sticht super krass raus bei AEW, ne? Absolut. So, und wie ich gesagt habe, so, der ist super professionell. Und ich dachte auch, ja, der wird halt bei WWE irgendwie gut präsentiert, ne? Aber ich dachte nie im Leben, dass aus Cody Rhodes dieser Cody Rhodes wird. Also, und was natürlich auch nicht nur an ihm liegt, sondern auch daran, wie man ihn einsetzt, dass man dieses Vertrauen, also, das ist ja, muss man ganz klar sagen, neben Roman Reigns, so, der most protected Wrestler, den die haben. Also, da wird dir, du musst mal überlegen, was man da alles macht mit dem. Also, so, ne? Mit The Rock die Fehde. So, du hast zwei WrestleMania Main Events. Dieses ganze Ding mit Roman Reigns. Dieses Finish Your Story. So, Main Event nach Main Event nach Main Event. Und sowas. Also, das ist ja wirklich die Posterboy-Behandlung schlechthin. Und gerade auch, wenn man jetzt denkt, dieses klassische, der kommt von woanders, ne? Wir kennen Vince McMahons Einstellung, so dieses, der war woanders ein Star nach dem Motto, dann wird der hier kein Star. So, ich zeige euch mal ganz kurz so, wir norden das mal ein, der war bei euch krass, dann ist der bei uns maximal Mittelmaß, weil euer krasser Typ kann bei uns nicht krass sein. Ne? Was uns ja auch schon bei AJ Styles gewundert hat damals, ja, dass das so lief. Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass das so groß wird.
Und wir haben ja dann diesen Weg gesehen. Er kam dann eben bei WrestleMania zurück, besiegt Seth Rollins, danach die Fehde gegen Seth Rollins, auch mit Matches, die sich anders angefühlt haben. Und wir haben da schon gesagt, ja, jetzt, während der laufenden Fehde haben wir gesagt, jetzt das, nach der Rollins-Fehde geht's sofort um den großen Titel und der wird diesen Weg gehen. Und dann kam ja dieser plötzliche Stopp mit dem Pectoral Muscle Riss, also mit dem Brustmuskelriss und dann eben auch diesem Hell in a Cell Match. Wo man aus heutiger Sicht sagen kann, war das vielleicht was Positives sogar für seine Karriere? Also das Ding ist ja nicht nur hervorragend angekommen, sondern diese Verletzung und diese unfassbare Optik, die das ja auch mit sich gebracht hat, dieser wirklich angeschwollene Brustkorb quasi, die blauen Flecken, der Bluterguss, der sich da über die Schulter und Arm und Brust gezogen hat bei ihm, das hat ihm ja wirklich nochmal, also es hat natürlich das Match geprägt, auf der anderen Seite aber, also du konntest in dem Augenblick gar nicht anders als sagen, boah krass, Cody, was macht der da und was stellt ja. der da an und was tut der für sich, für die Company und für diesen weiteren Weg?
Ja, absolut, also ich glaube, wir sind uns alle einig, schon dumm, also körperlich jetzt einfach, ja. ne? Jetzt nicht karrieretechnisch, aber ich glaube, der hatte auch sehr, sehr viel Respekt bekommen von allen Seiten, sei es Fanseite, sei es Coworker, also so andere Wrestler, ne? Oder eben auch Backstage, die da Sagen haben. Ich glaube, da hast du wirklich in allen Lagern sehr viel Respekt abgeräumt durch diese Aktion. Also war diese sehr dumme Aktion auch halt retrospektiv eine sehr schlaue Aktion.
Es war auf jeden Fall auch eine kalkulierte Aktion natürlich, ne? Ja. Also klar, es hätte natürlich auch noch viel schlimmer kommen können, aber die beiden waren auch sehr Profi und haben das natürlich auch entsprechend genutzt, aber auch drumherum gearbeitet teilweise, ja. Damit da nicht noch viel mehr passiert. Aber trotzdem, unglaubliches Match, dann erstmal längere Auszeit und dann natürlich das Comeback beim Rumble und dann auch der Sieg beim Rumble. Und da ja dann eben auch letzter Mann Gunther mit ihm zusammen im Ring, aber dann rausgeschmissen und dann WrestleMania 39. Und wir sind alle davon ausgegangen, ey, nach dem Weg, ne? Eigentlich muss es Cody machen, ne? Das ist Babyface Booking 101, das passt schon so, der ist verletzt, der kommt zurück, der ist verletzt, kämpft sich durch den Rumble, dann gegen die Bloodline, gegen die Übermächtige, ja, und dann kam es am Ende dann doch ganz, ganz anders, lieber Kai, weil wir haben einen sehr traurigen, enttäuschten Cody Rhodes bei WrestleMania erlebt.
Ja.
Und ich glaube, damals haben wir auch schon drüber gesprochen, so, wohin führt denn jetzt der Weg? Ist das jetzt quasi das, was du gerade gesagt hast? Da kommt jemand von außen rein, der gewinnt nicht gegen unseren Roman Reigns. Na, den Roman Reigns, den haben wir über Jahre aufgebaut, der verliert nicht. Aber stattdessen hat man dann ja ihn einfach nur noch eine Kreis rennen lassen quasi mit noch mehr Hindernissen und noch mehr Gegnern, um ihn noch größer aufzubauen im Prinzip.
Ja, obwohl man ja sagen muss, dass dieses, also WrestleMania, die Niederlage hat heftige Wellen geschlagen, ne? Also,
ja.
Weil wir haben ja auch das Gefühl, ist es die richtige Entscheidung? Ich habe dann auch damals dann direkt gedacht, Alter, das ist so dumm, warum lässt man den nicht gewinnen, ne? Und das haben viele gedacht, muss man auch ganz klar sagen. Und in dem Moment war es auch dumm. Weil man denkt ja dann bis zu diesem Punkt, also weil ich denke jetzt ja nicht bei WrestleMania 39 an WrestleMania 40, sind wir mal ehrlich. Ne? Also das kommt dann vielleicht irgendwann so danach ein bisschen, dass man sagt, macht man es vielleicht nächstes Jahr. Aber du bist ja erstmal so, größer kann es nicht werden. Und das war immer dieser Tenor. So, du hattest den größten Moment. So, was soll noch kommen? So, das kriegst du ja nicht nochmal größer. Und man muss sagen, sie haben es größer hinbekommen. Was ein Drahtseilakt war, ne? Also, ja. Gerade auch mit dieser Info, die wir niemals bekommen werden, mit Rock, Roman Reigns, ich gebe meinen Spot ab und sowas alles. Nee, das haben wir alles so geplant, so da kannst du noch 100 Jahre drüber reden. Ne?
Haben wir damals gekotzt, also komm, ja. als das ankam, ne, so, ja, jetzt macht der das halt. Ich habe mir Rat geholt, ne, und dann kommt The Rock raus. Was haben wir damals gekotzt? Wir haben davor natürlich noch, um diese Chronologie so ein bisschen abzuschließen, wir haben natürlich nach WrestleMania 39 die Fehde mit Brock Lesnar gehabt. Gebrochener Arm und so weiter und so fort, Match hin und her. Auch da haben wir ihn ja hier in Deutschland gesehen mit dem Gips und wo er den Gips geworkt hat, selbst beim Autogramme schreiben, hat er das durchgezogen. Danach natürlich auch die Fehde mit dem Judgment Day, also auch da war er ja dann teilweise im Team mit Jey Uso unterwegs, das vergessen einige so ein bisschen. Wargames.
Legendäre Pressekonferenz.
Yeet.
Ja.
Und man nicht genau gewusst hat, wer war jetzt hier betrunken und wer war nüchtern, man weiß es nicht genau. Ja. Ja, genau. Und dann eben Rumble-Sieg, wo wir auch überlegt haben, so, wird das wirklich, und geht man da hier, gibt man ihm quasi noch mal diese erneute Krönung, weil es gibt nicht viele Leute, die den Rumble zweimal in Folge gewonnen haben, ne? Und ja. Den Weg ist man gegangen. Und natürlich auch diese Road to WrestleMania, und damit sind wir dann quasi langsam wieder in der Gegenwart, die Road to WrestleMania, die du gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, ne? Mit dem Hin und Her, mit dem Verändern der Pläne. Eigentlich haben wir gesagt, ja gut, es muss Roman gegen Cody werden, dann kommt The Rock mit dazu, dann The Rock, der Heel turnt wegen der Reaktion, The Rock, der Cody blutig schlägt draußen auf dem Parkplatz und eine ganz andere Seite von sich zeigt. Und für, ich glaube, das kann man so mit Fug und Recht sagen, mit für eine der spannendsten Road to WrestleManias innerhalb der Geschichte, glaube ich, mitverantwortlich ist. Rock und Cody und Roman auch mit dabei, mit der Bloodline. Und dann sind wir bei WrestleMania 40. Wir bekommen am Tag 1 das Tag-Match mit Rock und Roman gegen Cody und
Rollins.
Genau, Rollins. Der war auch noch dabei.
Ja.
Das ist jetzt ja gerade improvisiert gewesen, weil ich es nicht aufgeschlagen habe. Genau, und Rollins, ne, und Rollins, der dann im späteren Verlauf auch noch die Geschichte als Shield spielen sollte. Tag 2, also das Verlieren, deswegen haben wir hier die Bloodline Rules im Match zwischen Roman und Cody. Und dann das absolute emotionale Overbooking mit dem Undertaker mit dabei, mit The Rock mit dabei und diese ganzen großen Momente mit Rollins, der sich noch davor wirft.
John Cena
noch mit dabei, ganz genau. So. Und ich glaube, in der Wrestling-Neuzeit gibt es keinen größeren Moment als das. Soweit würde ich einfach mal gehen, weil es so stacked gewesen ist. Es war so auch auf den Punkt gebracht. Das ist ein ähnlicher Meilenstein, wie wir es halt, ich sag mal, bei WrestleMania 30 gehabt haben mit Bryan Danielson, mit Daniel Bryan. Austin und Hogan, das werden wir später in einem Atemzug nennen. Das sagen wir vielleicht, das sag ich jetzt mal ein Jahr später. Aber ich glaube, wenn ihr in zehn Jahren einen Wrestling-Podcast hört, dann wird WrestleMania 40 in einem Atemzug mit diesen großen WrestleMania Main Events genannt werden. So. Weil ich ein Prophet bin. Ja. Nein, aber da haben wir dann auch gesagt, so, was ein Moment, und dadurch natürlich auch, dass du diese Führungswechsel natürlich innerhalb des Produkts gehabt hast, hat sich ja nochmal anders angefühlt. Es hat nochmal einen Ära-Wechsel gegeben mit einem neuen Champion vorneweg, mit einem Cody. Und da war vermeintlich alles gut, oder?
Da war erstmal alles gut. Obwohl ich sagen muss, dass direkt bei Raw After Mania nicht alles gut war mit diesem komischen The Rock kommt mit seinem Belt raus und hin und her, und du hast eigentlich schon also einen ganz schrecklichen Aufbau mit, ich fass mal dein Belt an, du fässt mal mein Belt an. Dann gepaart mit, ja, wir sehen uns nächstes Jahr, ne, also so ein bisschen dieses Once-in-a-Lifetime-mäßige, was man schon bei Rock und Cena gemacht hat. Das war ein bisschen komisch, aber eigentlich muss man ja sagen, ab da beginnt die Arbeit, weil ab da musst du einen Face-Champion booken, der nicht mehr Jäger ist.
Ja.
Und das ist im modernen Wrestling, wir sind nicht mehr in der 80er, wo einer 4000 Tage Champion ist, also so, ja, ist cool, sondern das ist die Arbeit im modernen Wrestling, einen Face-Champion interessant zu booken.
Und das ist die größte Herausforderung. Es ist deutlich einfacher, einen Heel-Champion zu booken, weil du dann den Fokus auf den Jäger setzen kannst. Und hier ist es eben so, ja gut, der muss halt immer der Gejagte sein. Und er da einen Babyface darzustellen, ist immer eine große Herausforderung. Das sagt ja Mella zum Beispiel auch. Die war ja in ihrem Leben, also im Wrestlerleben, Wrestlerinnenleben, war sie ja auch lieber Heel. Und sie war auch ein besserer Heel, weil sie gesagt hat, ja, ich kann das eben besser. Da darf ich rumschreien, ich darf Sachen machen, die ich sonst nicht tun kann. Als Babyface-Champion darf ich das nicht, ne? Als Babyface-Talent. Da muss ich mich zurückhalten. Und genau das ist, glaube ich, dann auch ein Problem. Und dieser Post-WrestleMania-Aufbau ist, glaube ich, auch ein Problem. Mit diesem Start-Stop-Geschichte mit The Rock hat, glaube ich, viele Leute auch dazu gebracht, von Cody so ein bisschen abzusehen, weil sich es eben anfühlt wie, ja gut, den Payoff kriegen wir halt erst, wenn überhaupt, in einem Jahr. Und, was ich jetzt noch mal ganz kurz ansprechen möchte, Kai, auch die Geschichten, die Cody seit WrestleMania gehabt hat, fernab der Bloodline-Geschichte, waren jetzt ja nicht so pralle, wenn man ehrlich ist. Ne? Wir haben die Matches mit AJ Styles gehabt. Tolle Matches, tolle Stimmung. Wir erinnern uns da an Backlash mit, wie hieß das Lied nochmal? Blabla, ulala, phänomenal.
Le Vraiment phänomenal oder sowas.
Ja, irgendwie sowas. Das haben wir gehabt. Wir hatten natürlich dann noch ein Match auch gegen Logan Paul nochmal dazwischen beim King and Queen of the Ring. Aber alles, was so ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen die großen Geschichten. Man hat dann zwischendurch nochmal die Bloodline-Story mit reingebracht. Money in the Bank gab's ja das Match mit Cody und Randy Orton und Kevin Owens gegen die Bloodline, Solo Sikoa, Tama Tonga, Jacob Fatu. Da wurde Cody von Solo Sikoa gepinnt, was dann quasi in Richtung SummerSlam ja den Weg vorgegeben hat mit Cody gegen Solo, was dann aber quasi überschattet worden ist durch das Comeback von Roman Reigns. Und dadurch ist Cody wieder so ein bisschen in die zweite Reihe gerückt, gerade weil er ja bei SmackDown dann gewesen ist und dann war Roman Reigns und die Bloodline deutlich dominanter. Dann haben wir Bash in Berlin, die erstmal die freundschaftliche Geschichte mit Kevin Owens, die dann später natürlich auch zu einem verhassten Match geworden ist. Aber wenn man ehrlich ist, wir haben so eine Start-Stop-Bloodline-Story, wo Cody mal immer mal wieder reinschnuppert. Wir haben jetzt natürlich die Geschichte mit Kevin Owens, die dominanter ist. Aber was hier fehlt, ist für mich so eine Geschichte, die abseits der Bloodline-Story diesen Title-Run definiert. Und ich glaube auch, dass deswegen viele ihn als langweilig erachten, Kai.
Ja, also ich glaube auch, das ist halt das Problem, weil du hast nicht, also du kannst ja nicht sagen, ein Heel-Champ braucht halt diesen einen Gegenspieler und genauso sehr braucht halt auch ein Face-Champ seinen eigenen Gegenspieler, auf den du dich so ein bisschen einschießen kannst. Und hier ist natürlich, die Sachen gegen AJ, die waren spaßig, I-Quit-Match natürlich, ne, gute Stimmung in Frankreich, aber das bleibt halt nicht im Kopf. Die Kevin Owens-Sache, das ist aber auch so ein bisschen mit diesem Problem, was wir halt bei Roman hatten, weil die Roman-Story, als er Champion war, war halt nicht Roman und der Belt, sondern es war halt immer die Bloodline. Also es war immer, was passiert eigentlich im Roman-Lager und nicht, ja, gegen wen verteidigt er denn jetzt? Weil was auch, ja, dann war es mal Kevin Owens, dann war es mal Randy Orton, dann war es mal Logan, es war auch ja alles egal, also ist ja alles egal gewesen, ne? Es ging halt nicht darum, gegen wen kämpft er, sondern was passiert in der Familie? Und das ist jetzt gerade halt immer noch so ein bisschen dieses Produkt, so Cody dann teilweise mal abseits der Bloodline, dann aber wieder mittendrin, ne? Und das ist halt auch immer noch die größte Storyline, muss man ja sagen. Jetzt auch so dieser Georgia Tech war es, glaube ich, dieser Trailer, da dieser Mini-Kurzfilm, den du da hattest mit Roman und Cody. Das war ja heftig, ne? Also so vom Production Value, das ganze Ding, oder das, meine Güte. Und da merkst du auch wieder diese Ausstrahlung der beiden, was du da auch hast. Und die Sache ist, glaube ich, wir werden auch wieder halt dahin kommen. Wir alle gehen davon aus, oder wir wissen ja schon, Cody mit The Rock oder mit Roman wird nächstes Jahr bei WrestleMania das Thema sein. Deswegen, warum soll ich jetzt vom Ergebnis her invested sein in Cody gegen AJ, in Cody gegen Kevin Owens? Ich sage halt, ja, das macht Bock. Und ich finde, man gibt sich da auch Mühe. Wie gesagt, bei AJ hattest du die guten Matches. Bei Kevin Owens hattest du jetzt halt zumindest diesen Heel-Turn von Kevin Owens oder das Aufeinandertreffen mit Randy Orton, wo du mal was draus machen kannst. Du wirst auch noch aus Cody gegen Randy was machen können. Aber du kennst quasi das Ziel schon und weißt, ja, Kevin Owens, Randy Orton, ist halt eigentlich alles so ein bisschen egal gerade an der Stelle. Und da ist so dieses, lasse ich mich davon unterhalten? Wie sehr lasse ich mich davon unterhalten? Und wie gut ist es geschrieben, dass es mich davon ablenkt, dass das Ziel ja eigentlich schon klar ist?
Ja.
Und das ist die große Kunst.
Und obendrein hatten wir in der Zeit auch so ein paar Entscheidungen seitens Cody, die halt nicht immer so 100% Sinn gemacht haben. Also Charakterentscheidungen, so meine ich das jetzt natürlich, innerhalb der Geschichte, ne? Auch diese Sache mit Kevin Owens zum Beispiel, wo er ihn da quasi in das Titelmatch reingedrängt hat. Kevin Owens sagt, nee, ich will das eigentlich nicht. Ich bin gerade nicht in der Position. Ja, komm, mach doch. Ne? So, du bist schon ein ganz schöner Gönner, Cody, ne? Und dann manchmal ist er auch einfach dumm und nimmt halt Matches an, obwohl es gerade eigentlich keinen Sinn macht und solche Geschichten, ne? Das ist da manchmal auch natürlich ein sehr geradliniger Weg, den er da irgendwie beschreitet, aber wenn man von draußen drauf guckt, fragt man sich dann immer so, macht das wirklich Sinn für den Charakter? Macht das jetzt Sinn, dass er sich so verhält? Und ist das sympathisch? Ist das für einen Babyface angemessen? Das ist dann der Punkt. Und dann kann man sich doch als nächstes fragen, okay, ist das vielleicht so eine Vorbereitung, dass man vielleicht in eine andere Richtung geht? Wahrscheinlich nicht.
Ja, aber die Frage ist auch, also, wie viel will man irgendwo drin sehen und wo differenziert man Wrestling? Sagt man jetzt wirklich einfach, es ist die Show, der Film, wo er einfach der Gute ist, ne? So jetzt auch, jetzt so wie in Superheldenfilmen und der Typ, der so Superman wird, auch nicht immer die schlauste Entscheidung treffen, wird dann immer so die ehrenvollste Entscheidung treffen, ne? Und so ist dann halt auch ein John Cena und so ist auch ein Cody Rhodes. Ja, ich habe jetzt 4 Matches gerestelt, aber du bist noch mal Titelmatch. Klar gebe ich dir das jetzt noch, ne? Weil ich bin doch hier für die Leute da. Die Leute kommen doch hier und geben hier hard-earned money aus. Also, ne, das ist ja so ein bisschen, so, aber was wollen wir sehen und wie ist es dann natürlich, ne?
Aber ist das nicht dann genau der Punkt, weil du sagst hier, man möchte da vielleicht den Ehrenvollen zeigen. Cody ist schon ein sehr weißer Charakter, so meine ich das. Also wenn du sagst, weiß ist gut, schwarz ist böse, in der klassischen Farbgebung, dann ist er halt eben, er ist kein grauer Charakter, ne? Also der ist pur gut in seiner Art und Weise. Wir haben hin und wieder mal so leichte Aggressionsausbrüche gehabt, die gönne ich ihm aber. Aber ist nicht in der heutigen Zeit genau das ein Problem, weil wir in einer Zeit leben, die eigentlich voller Grautöne bis hin zu dunklen Grautönen sind, dass vielleicht die Zuschauer dann auch langsam gelangweilt sind, weil sie sagen, ich kann mich mit dem weder identifizieren, noch sehe ich den als jemand an, der wirklich das Produkt so prägen kann in der Art und Weise, wie er sich verhält.
Ja, also ich glaube, das ist halt super schwierig, weil ich bin eigentlich bei dir. Ich will auch immer so, ich will das Graue, ne? So, ich will Breaking Bad, ich will nicht gut und böse, ich will so dieses moralische, warum macht er das und es ist eigentlich nicht das Richtige, aber er muss das so, also ne, so das wollen wir alle. Wir wollen alle Thriller, das wollen wir ja. Aber so, wie viele sind wir? Sind wir einfach die Lauten, die das wollen? Was ist denn mit den Leuten, die da in der Halle sind und jubeln? Was ist mit irgendwelchen Kindern, die da kommen mit Cody Rhodes Belt und mit kompletter Jacke-Montur oder so? Also, ne? So, wie viele sind wir, dass wir denken, wir sind so relevant, deswegen muss man es so machen? Also, ich finde Kritik immer angemessen und ich bin auch komplett bei dir, aber wie ich sage, so, ich will auch grau. Ich will auch Homelander Cody, ne? So, um wieder diesen Begriff zu bringen. Das ist so wie, ja, ich will auch Heel John Cena haben. Wir wollen also, ne? Das ist ja so dieses, in Anführungsstrichen, alle wollen Heel John Cena haben. Aber wollen wirklich alle Heel John Cena haben? Oder so denken wir das halt, weil wir uns in unserer Bubble bewegen? Also, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich habe diese Woche noch den Podcast vom Undertaker gesehen. Und da war Dennis Knight zu Gast. Also ehemalige Midian, ne, Phineas Godwin, einer der Kumpels vom Undertaker. Und da haben die auch über das Thema gesprochen. Und der hat gesagt, nee, der ist halt momentan, Cody ist das absolute Clean-Cut-Babyface derzeit. Ne? Und er führt die Promotion an und er macht das gut. Und dann kann man auch die Frage, sollte man ihn jetzt alsbald Heel-Turn, sollte man es zum Beispiel jetzt noch kommendes Jahr machen? Er sagt so, nee.
Nee, also sehe ich auch nicht so.
Würde ich noch nicht machen, sondern man sollte hier den Roman-Weg gehen. Und das heißt, zieh es so lange hin, bis die Crowd absolut angekotzt ist sozusagen von ihm und keine Lust mehr auf den hat, bis sie ihn ausbuht, wenn er in die Halle kommt, bis du diese geteilte Front hast. Wie siehst du das, Kai? Muss man diesen extremen Weg gehen? Ich meine, bei John Cena ist man nie den Heel-Turn gegangen, bei Roman hat man es gemacht und Roman ist dadurch zum Superstar geworden.
Ja, also gerade auch, ich möchte absolut niemandem in der WWE attestieren, dass die komplett Ahnung haben, was sie machen. Ne? Aber ich möchte auch nicht mehr attestieren, dass ich mehr Ahnung habe. Ne? Und also, weil, das ist natürlich so, ich glaube, je nachdem, wie anstrengend Leute sind, die können dir dann genau erklären, warum Cody schon vor einem Jahr hätte Heel-Turn sollen. Ne? Und dass das ja der größte Fehler ist. Und dann kommt WrestleMania 40. Und die gleichen Leute hätten bestimmt schon gesagt, der hätte direkt nach WrestleMania 39 Heel-Turn sollen. Ne? Oder die gleichen Leute sagen auch, der muss jetzt sofort Heel-Turn, sonst ist zu spät. Und dann ist es so dieses, ja, weiß man nicht. Also, gucken, was passiert. Gucken, was der Plan ist. Weil die gleichen Leute, die auch sagen, der muss jetzt Heel-Turn, ne? Sagen dann in einem Jahr, ach, schon irgendwie langweilig, so, da muss was Neues sein. Die Sache ist so, muss sich was ändern? Einfach nur, damit sich was ändert? Oder gibt's da jetzt schon wirklich Grund für? Weil guck mal, der ist immer noch on top of the world, ne? Die Leute haben trotzdem Bock auf den. Das ist nicht, also, ne, klar, kannst jetzt, also, je nachdem, welche Headline du schreiben willst, kannst du sagen, Cody Rhodes, langweiligster Champion vor dem Aus, Fragezeichen. Ne? Superbeben, Cody vor dem Aus mäßig.
Super, dass du jetzt schon mal die Headline von unserem Podcast hier verwendest. Ja.
Also, und das ist da so ein bisschen dieses Ding hinter, ne? Also, ich würde auch, also ich persönlich, ich als Kai würde sagen, absoluter Quatsch, den jetzt hier zu turnen. Nur weil jetzt irgendwie so ein paar Leute in ihren Foren oder in ihren Podcast, so wie wir auch sagen, nee, der muss jetzt Heel-Turn. So, was habe ich denn für eine Kompetenz, das zu beurteilen, außer ich finde das nicht ganz so geil gerade. So. Also deswegen, wie ich halt meine, es gibt ja immer Kritik und es gibt Kritik. Und du kannst absolut sagen, so dieses Ding, ey, der ist ein bisschen stale, die Fäden sind nicht krass, ne, bin ich komplett bei dir. Aber so, es macht schon Sinn, dann den Face Cody Rhodes in dieses Ding mit The Rock zu schicken. Weißt du, weil willst du jetzt bei WrestleMania 41 dann irgendwie Heel Cody gegen Face The Rock haben, der dann irgendwie cool rauskommt und witzige Lieder singt mit seinen Paaren 50?
Heel Cody gegen Face Roman Reigns?
Ja, aber also die Sache ist, was war dann Belt Switcheroo bei Raw After Mania? Warum haben wir das dann gemacht?
Es war der Moment. Manchmal fühlt man sich so geil, dass man so Sachen tauschen möchte.
Ja. Also deswegen, also ich würde halt gern mal so zumindest, weil es scheint ja so, als hätte man da halt einen Plan gehabt. Ne? Ob und wie der jetzt greift, werden wir sehen. Deswegen, ich will auch keinem attestieren in der WWE, dass die vollen Plan haben immer. Das haben wir oft genug gesehen. Aber du musst diesen Weg noch weitergehen, weil man Cody, auch wenn man sagt, so ist aber blöd in den Kommentaren, Cody zieht. Cody als Face zieht. Leute, überall. Weißt du so, das ist der Typ, die Hausshow ist vorbei, der gibt nochmal 2 Stunden Autogramme und sowas, ne? So Sachen sind halt wichtig. Und die sind vielleicht auch ein bisschen wichtiger, dass ich sage, mir persönlich gefällt das Booking nicht, ich brauche was anderes.
Ich bin auch ein Verfechter der Maxime, if it ain't broken, don't try to fix it.
Ja.
Wenn wir eins in den letzten Jahren festgestellt haben, und in den letzten Jahren meine ich seitdem Vince McMahon nicht mehr den Daumen auf das Creative hat, ist, dass man langsamer, aber mit mehr Kopf die Geschichten umsetzt. Man erinnert sich an mehr Dinge, man belohnt auch die Zuschauer mehr fürs Zuschauen und fürs Verfolgen des Produkts. Genauso geht man aber sehr langsam vor. Das ist was, was manchmal auch ein bisschen anstrengend ist, weil immer mal wieder, dann wird hier mal so ein Brot, wir sehen es gerade bei The New Day, ne, wo jede Woche im Prinzip Ähnliches passiert, bis man dann die nächste Eskalationsstufe erreicht und irgendwie, wir sind das vielleicht auch so ein bisschen gewohnt aus den vergangenen Jahren, man erwartet einfach, dass jede Woche irgendwas ganz, ganz Krasses passieren muss und es muss immer schnell der Payoff kommen.
Und auch dazu, also sorry, nur ganz, ganz kurz, also ich finde, das ist ja auch so eine Sache, wo man sagt, da ist auch Kritik berechtigt, ne, weil wenn jetzt bei New Day jede Woche das Gleiche passiert, ist es so dieses, sind wir endlich da, ne, also weil so killst du ja auch den Moment, muss man ganz klar sagen, weil dass du dann irgendwann bist so, endlich ist der Split da. Ne? Also das ist ja auch das Problem. Deswegen sage ich, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt.
Nein, natürlich.
Kritik auch immer berechtigt. Ne? Nur du musst es halt vernünftig begründen können. Und die Begründung, um was Großes zu ändern, klar, in unserem Freundeskreis oder auch wir beide, ne? Da darf auch mal eine Begründung sein, ja, ich mag das nicht. Aber das kann halt nicht die Begründung sein, zu sagen, deswegen müssen sie es ändern.
Ja, und deswegen, ich sehe das auch noch nicht. Aber ich glaube, wir befinden uns gerade Beginn einer Entwicklung, die wird Höhen und Tiefen haben. Und ich meine, diese Entwicklung ist nämlich, dass das Publikum peu à peu langsam anders auf Cody Rhodes reagieren wird. Wir bekommen es jetzt mit. Nach WrestleMania war da wirklich noch viel Hype und es war viel Freude auch, was auch am geilen Event einfach gelegen hat, weil WrestleMania einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat, wirklich nochmal so Wrestling-Energie, Wrestling-Liebe irgendwie nach draußen gegeben. Wir haben es auch bei euch gemerkt. Das haben wir auch in Hörerzahlen gesehen. Das haben wir an der Resonanz gesehen. Und wir befinden uns gerade in so einem kleinen Ditch, habe ich mal das Gefühl. Auch gerade vor der Survivor Series ist immer so, Survivor Series ist nicht so groß wie WrestleMania. Ist auch nicht so groß wie der SummerSlam. Ist auch nicht so wichtig wie der Royal Rumble. Das ist eher so das hässliche Endline unter den Big Four Pay-Per-Views, wenn man mal ehrlich ist, ne?
Ja.
Und jetzt mit jedes Jahr Wargames, wo es ja ohnehin dann sehr gestreamlined ist, was so die Geschichten angeht, tue ich mir auch schwer mit, weil wir wissen auch, dass es mal hieß, ja, wir gucken mal, ob wir das jedes Jahr mit den Wargames machen und jetzt machen wir es jedes Jahr mit den Wargames, ganz offensichtlich.
Jo.
Und ne, Cody leidet auch so ein bisschen darunter. Cody leidet gerade darunter, dass er eben in der Bloodline-Story wirklich da so hinten dran steht. Die Bloodline-Story ist gefühlt überall.
Ja.
Und Cody ist auch da, ne? Der darf halt dann gegen Gunther catchen und darf dann den PR-Gag machen. Und ich bleib dabei, das habe ich schon auf dem Discord geschrieben. Ich find's auch nicht gut, dass das Top-Babyface neben dem Top-Women's-Heel jubelt. Finde ich aus Storyline-Sicht nicht sinnvoll. Aber ist egal. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja. Aber ich glaube, wir sind gerade so, aber ich glaube, wir sind halt gerade in so einer Entwicklung, die aber, glaube ich, auch gar nicht nur negativ anzusehen ist. Ich glaube, dass das Publikum peu à peu langsam gegen Cody gehen wird, weil das der natürliche Weg eines oder vieler Babyfaces ist, gerade wenn du in so einer extrovertierten, exaltierten Position wie Cody Rhodes bist und dieser Charakter so geschnitten ist, wie er das nun mal ist. Und es wird kommen, aber ich bin auch der Meinung, ich würde nicht so lange treiben wie mit Roman Reigns. Das will ich nicht. Aber lass ihn erstmal noch gehen, so wie er ist. Aber ich kann auch dann verstehen, weshalb Leute sagen, boah, ich finde ihn gerade langweilig, weil, kann ich nachvollziehen, weil de facto dreht er sich auch charakterlich im Kreis. Und die Fäden, die er gehabt hat, waren auch Durchschnitt bis okay und manchmal auch ein bisschen langweilig.
Also ich glaube nicht, dass es jetzt so eine krasse Bewegung geht, dass das Publikum immer mehr gegen Cody turnt. Also das sehe ich nicht.
Keine krasse Bewegung, so langsam. Langsam.
Ja, aber langsam heißt, also so, weil das Problem ist, du gehst halt dann nochmal auf die Road to WrestleMania und spätestens da ist es halt wieder anders.
Das ist das, was ich mit Höhen und Tiefen meine. Ja, ich glaube, also, dass es dann auch die Ausbrüche in eine andere Richtung geben wird, aber dann zugleich auch irgendwann, wenn da dieses Momentum wieder vorbei ist und abgeebbt ist, geht's dann wieder.
Ja. Also ich sehe es halt wirklich maximal, also, nee, frühestens in 1,5 Jahren oder sowas, ne? Also wirklich, wenn nicht sogar in 2, also ich glaube, da ist noch sehr viel Face Cody vor uns, da bin ich fest von überzeugt, aber das kann halt nur die Zukunft zeigen. Auf der anderen Seite ist halt auch nochmal eine Sache, die es beflügelt, dass wir jetzt in dieser mittlerweile dummen Zeit sind, nochmal mehr beflügelt auch durch die Saudi-Show, weil Survivor Series ist immer dieser Monat, wo man sagt, ja, jetzt ruhen so ein bisschen alle Fäden und wir bauen Survivor Series auf. Also, da ist auch weniger, ja, ich fehde jetzt gegen den, sondern da muss man dann irgendwann auch gucken, gerade jetzt in diesem Wargames-Ding, wie kriegen wir jetzt die Fäden so ein bisschen zusammengesmonscht, statt man sagen kann, die kämpfen gegen die. Und da ist dann so die eigene Persönlichkeit egal. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass man sagt, wir ordnen jetzt mal so alles ein bisschen der Bloodline unter. So, und dann, so wie es jetzt aber aussieht, so von der Manpower her, kann man halt einen Cody da auch raushalten und sagen, gut, die Bloodline und die OG-Bloodline, dann fing so ein Sami Zayn, das war da alles gut. Und Cody macht sein Ding mit Randy Orton und Kevin Owens, was definitiv ein Schritt in die richtige Richtung ist, dass man eben nicht sagt, wir packen ihn auch nochmal mit da rein und dann kann Cody auch dabei sein, weil das wäre blöd als Entscheidung, weil das wäre weiter der falsche Weg, Cody zu präsentieren, weil du musst jetzt halt versuchen, diesen aggressiveren Weg mit Kevin Owens zu gehen, weil das sorgt halt für Interesse, weil, na, auch guck mal, das geht dann durch Social Media, das wird da irgendwie ein bisschen schlauer gemacht, na, auch da natürlich, wir alle wissen, Kevin Owens wird jetzt nicht Champion werden, natürlich, ne? Und auch Randy Orton wird nicht Champion werden, aber so, nimm die Sachen mit, so, weil das Ergebnis ist klar, da musst du dir eigentlich doppelt Mühe beim Weg geben. Und jetzt auch gerade, wie, wenn du sagst, wir machen, keine Ahnung, vielleicht Rumble, Randy Orton gegen Cody, so, nimm das Legacy-Ding, so, mach das persönlich, zieh das richtig auf, so, die Sachen wollen wir doch sehen. Und so wird auch ein Cody wieder interessanter, weil dann die Fehde interessant ist, weil das Ergebnis steht fest. Deswegen aber, mach halt das, und ich finde, ihn dann zum Beispiel jetzt auch nicht in Wargames zu stecken, ist schon mal ein richtiger Weg, den du da gehen kannst. Von daher, ich habe jetzt so ein bisschen auch Hoffnung, dass man jetzt mit dieses Programm bis zum Rumble, bis dann, ich sag jetzt mal, irgendwie die Bloodline wieder anfängt und WrestleMania anfängt, ne? Also mit Cody sich wieder zu verweben, dass man da mit KO und Randy zumindest zwei Gegner hat, wo das Potenzial für gute Fäden da ist.
Es ist eben da die große Herausforderung, eine interessante Geschichte zu erzählen und auch die Intensität reinzubringen, die nicht zu sehr im Schatten der Bloodline steht. Weil das ist auch das, was ich gerade als größtes Problem ansehe, dass Cody, obwohl er eben diesen riesigen Moment bei WrestleMania gehabt hat, diesen zweijährigen Aufbau dahin, es ist halt trotzdem Bloodline overall, ne? So kann man es halt nicht anders sagen. Und darunter leidet ein Cody in seiner Position, darunter leidet auch ein Cody in der Art und Weise, wie Fäden geführt werden. Dadurch haben wir auch so eine Art Hinhaltetaktik, ne, mit The Rock, der dann mal rauskommt und seine Augenbraue hochzieht und mal den hier macht und durchzählt und so. 1, 2, 3. Ja, das ist halt ein Problem. Und kannst du ja trotzdem verstehen, weshalb wir häufiger als Feedback bekommen haben, oh, Cody, er ist schon langweilig, der langweilige Cody, da darf sich noch ein bisschen mehr Gold umhängen, ne? Wie siehst du das?
Ja, also wie ich ja gesagt habe, natürlich kann ich das verstehen, ne? Also weil so, das hatte ja jeder schon mal, man sagt irgendwas ist so, ne, so gerade auch, du musst überlegen, von wo kommst du und wo bist du jetzt? Also, weil Face Champ Cody kann ja gar nicht das Level erreichen, was Jäger Cody hatte, meiner Meinung nach. Weil Jäger ist immer krasser. Sondern also, wie langweilig wieder in Anführungsstrichen war Kevin Owens und Sami Zayn als Tag Champions. Und wie geil war dieser Weg dahin? Ne? Also das ist dann, ich finde auch, da hat man das Booking nochmal mehr ein bisschen verschissen bei den beiden. Aber so der Weg für ein Face zum Champs werden ist immer geiler, meiner Meinung nach. Von daher, ich kann es natürlich verstehen und ich finde es halt immer gut, deswegen habe ich ja gesagt, wenn man irgendwie dann seine Kritik äußert, woran macht man es fest? So, ey, dein Ding kann auch sein, ich finde es einfach langweilig, weil ich finde es langweilig. Dann ist das eben so, ne? Das ist jetzt für mich keine fundierte Kritik, aber das ist dann deine Meinung, dann musst du aber nicht mit mir diskutieren, ne? So, also, weil das ist ja keine Diskussionsgrundlage, aber ich trotzdem verstehe ich's, weil all diese Sachen, die wir genannt haben, Fäden mit AJ, klar, coole Matches, aber jetzt auch nichts, was irgendwie in krass in Erinnerung bleibt, ne? Denn dieses Ding mit dem Judgment Day, I don't care. Ne? Also, so, das verstehe ich natürlich alles. Ich glaube trotzdem jetzt einfach nur zu sagen, wir sind jetzt da, deswegen Heel-Turn, das ist für mich die falsche Lösung. Ja, das, so, weil ich will ja gucken, so, wie würde ich das denn lösen mit meiner beschränkten Booking-Kompetenz? Und ich komme halt nicht auf die Lösung zu sagen, Heel-Turn, that's it.
Nicht immer ist der Heel-Turn auch das Allheilmittel. Da bin ich bei dir. Wir haben natürlich noch jemand anders, der in dieser ganzen Geschichte natürlich noch eine wichtige Rolle spielen müsste. Und das ist nicht nur The Rock, sondern du hast gerade eben schon den Videoskit angesprochen mit Roman Reigns und Cody, weil das ist natürlich eine Konfrontation, die auch noch ganz weit am Horizont wartet. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, mal WrestleMania 41, Cody, The Rock, dann müsste dann ja WrestleMania 42 Cody Roman Reigns werden. Theoretisch. Oder SummerSlam. SummerSlam ist so ein bisschen der Roman-Event. Was machst du da? Wie hältst du einen Roman Reigns so lange auch als Babyface interessant? Oder turnt der irgendwann wieder die Bloodline? Weil wir haben jetzt ja momentan noch die große Fehde Bloodline gegen Bloodline. Das Motiv auch da, Roman Reigns ist der Jäger. Es ist kein Belt, den er jagt, es ist eine Kette, weil heutzutage jagen wir auch mal gerne Ketten. Er will die Position des Tribal Chiefs wieder haben, er will das ganze Ding jetzt wieder zusammenbringen. Und das wird auch irgendwann so kommen. Es wird ja auch gemunkelt, dass Solo Sikoa gegen Roman Reigns vielleicht Bloodline Rules und dann haben wir ein riesiges Monster-Ding mit beiden Bloodlines und keine Ahnung was bei WrestleMania. Das wäre die andere große Geschichte, die man da natürlich erzählen könnte. Aber der nächste Schritt für Roman wäre natürlich, wenn er Frieden in seinen Stamm gebracht hat und die Samoaner geeint hat, die Mauer niedergerissen hat und alle sind wieder glücklich. Wäre der nächste Schritt ja, gut, Roman geht gegen Cody.
Prinzipiell bin ich da komplett bei dir. Ich glaube auch, das wirst du bekommen, weil, sind wir mal ehrlich, also The Rock ist ja auch nur, wenn überhaupt, für einmal kurz da. Ne? Also, und eigentlich, wenn wir jetzt nochmal Money Matches durchgehen, hättest, müsstest, dürftest du auch Roman gegen Rock bringen. Ne? Also, weil auch das ist larger than life.
Ja.
Das ist halt auch nochmal irgendwie entsprechend schwierig, weil auch natürlich The Rock wird jetzt auch nicht jünger von Jahr zu Jahr, komischerweise.
Was? Ja. Wird nur breiter von Jahr zu Jahr, meinst du?
Nicht Benjamin Button.
Ist 52 übrigens gerade. Ich muss gerade nochmal nachgucken, noch schauen, okay. Ja.
Weil das ist halt auch nochmal schwierig dann, ne, so diesen Weg irgendwie zu gehen. Und da natürlich auch die Frage jetzt auch bei einem Roman, jetzt einfach nur zu sagen, ja, das ist jetzt dann wieder Heel und das ist wieder böse, alles ist wie vorher, ist ja auch, da ist ja keine Entwicklung da. Ne? Also, und wir wollen ja auch Entwicklungen und Sachen, die Sinn machen. Und auch da wiederum, wenn man jetzt zum Beispiel in Richtung Bloodline guckt, verstehe ich auch die Kritik zu sagen, habe ich auch letztes Mal selbst geäußert, ach, einfach wieder einen Jey Uso da reinzuschmeißen, damit er wieder dabei sein kann. Ich wünsche mir halt natürlich, jetzt dann nicht diesen Yeet Jey Uso, der einfach nur das sagt, so One-Trick-Pony ist, sondern auch so ein bisschen diesen emotionalen Jey Uso. Wir erinnern uns alle an den Trial of Sami Zayn zum Beispiel. So, das ist einer der Gründe, warum wir Jey Uso angefangen haben zu lieben, ne? Also wegen diesen Emotionen, die dahinter stecken. Und man muss halt mal gucken, wie man diesen Weg geht, weil diese große Reunion, die wollen wir ja trotzdem alle haben, sind wir mal ehrlich, ne? Also, das wäre jetzt ja geheuchelt, weil das ist doch dieses so, komm, wir holen die Band noch mal einmal zusammen und natürlich wollen wir doch irgendwann diesen Eingriff von einem Paul Heyman sehen, der dann da guckt und dann, ne? Also, all das und auch da dann so, ne? Dass er dann wieder bei Roman ist, das ist doch, dann auf einmal ist die Bloodline wieder irgendwie alle zusammen zu viert und auf einmal siehst du wieder diesen Shot, wie sie alle die Ones in den Himmel packen. Also, das so, das wird auch jetzt gelogen zu sagen, nee, das wollen wir nicht, so ein bisschen langweilig. Also, wie oft haben wir schon gesagt, wie oft haben wir schon Kommentare gelesen und auch, wie gesagt, auch selbst im Podcast auch so ein bisschen darauf beschworen, das ist das Ende der Bloodline. Jetzt müssen sie das machen oder es ist vorbei. Ey, das Ding geht jetzt schon 3 Jahre oder so, keine Ahnung. So, ne, du weißt, was ich meine. Also ich glaube auch da, das wird noch ein bisschen gehen. Es ist nicht immer alles top of the world. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, auch ein Match Roman Reigns gegen Solo Sikoa bei WrestleMania ist auch nicht das geilste Bloodline-Match, weil ein Solo Sikoa diese Aura eben fehlt, die wir in dem Georgia Tech-Ding gesehen haben, ne? Und ich glaube auch, da hat man sich vielleicht auch ein bisschen übernommen mit Tama Tonga und Tangaloa noch rein oder sowas. Wenn man jetzt auch so merkt, ja, irgendwie ist so der interessanteste Jacob Fatu, den wir da jetzt haben.
Ja.
Ja, Mann, hätten wir Hikuleos sein müssen? Ich glaube nicht.
Aber so. Der ist ja auch erstmal noch bei NXT oder irgendwo. Er macht übrigens auch noch Lance Anoa'i hier jetzt gesigned, wie es aussieht. Ja. Ne? Den Sohn von Samu, der aber auch wahrscheinlich erstmal zu NXT geht. Übrigens, ja. Die ganze Geschichte mit Roman Reigns, die begann ja quasi beim SummerSlam 2020 damals, ne, wo Roman zurückgekommen ist mit mehr Muckis und mehr mit neuen Zähnen.
Ja. Aber das war ja noch nicht dieses Tribal Chief Ding.
Nee, das hat dann ein bisschen gedauert. Dann ging es halt los und dann hat sich irgendwann den Titel geholt und dann ging es langsam los. Das war so, ich schaue gerade hier so nebenbei. Clash of Champions war das damals gegen Jey Uso. Das erste Match damals.
Genau. Also solche Sachen. Und so, wir haben jetzt schon so oft das Ende herauf beschworen und auf einmal gab es nochmal was und nochmal was und hin und her. Also ich glaube auch da, wir werden auch noch ein bisschen Bloodline vor uns haben, weil es ist halt die größte und interessanteste Storyline und die ist nicht immer perfekt, ne? Aber das ist trotzdem die beste Storyline, die wir seit langer Zeit hatten. Und ich rede jetzt nicht von jede Woche ist geil, sondern also du kannst dir da aus dem Nix kannst du dir 5 Momente rauspicken, wo du sagst, ey, das ist geisteskrank, ne? Und also gerade auch diese Zeiten, jetzt wenn du auch nochmal so dieses, wo du an Sami Zayn denkst, den man da noch mit reingeschmissen hat. Also finde ich, es geht alles ein bisschen zu schnell aktuell in der Bloodline. Ja. So, ne, Mann, die haben sich alle gehasst bis zum geht nicht mehr. Und dann sind sie innerhalb von 2 Wochen wieder gut Freund gefühlt, ne? So, ja, da müssen noch die Beefs gesquashed werden, wie Jimmy Uso sagt. Aber das geht schon ein bisschen schnell.
Ja.
Meiner Meinung nach.
Muss ja irgendwie das Survivor Series Match aufgebaut kriegen hier.
Eben, weil auch da, so, der Kalender drückt halt auch ein bisschen auf Uhr, ne?
Ja.
Das ist so das Thema. Und da wird noch ganz viel kommen. Also, ob das alles gut ist, keine Ahnung. Kann man es kritisieren? Ja. Aber auch da, also wir hatten schon deutlich langweiligere Bloodline-Sachen, muss man auch, also ne, muss man das ganz, ganz ehrlich sagen. Ich bin aber auch kein Freund davon zu sagen, es war mal schlechter, deswegen bin ich jetzt zufrieden, so wie es ist. Das ist auch mal so ein bisschen ein dummes Argument. Es ist halt nicht wie Cody, ne? Es ist nicht schwarz-weiß. Es ist halt sehr viel grau.
Ja, dafür geht die Geschichte halt auch einfach zu lange. Also, dass da alles perfekt wäre. Und es ist ja auch in jeder Serie so, dass du eben Berge und Täler innerhalb der Geschichte hast. Und du brauchst auch Täler, das klingt jetzt so blöd, aber auch um die großen Momente dann wieder aufzubauen, damit die sich größer anfühlen. Weil wenn du immer nur ballerst und immer nur ballerst, dann ist halt alles einfach ein Einheitsbrei. Und so blöd das ist, manchmal ist ein bisschen Langeweile auch ganz gut innerhalb der Geschichten. Nicht für Charaktere. Charaktere müssen spannend sein, Charaktere müssen nachvollziehbar sein. Und genau, ich glaube,
es muss halt nicht dieses Walking Dead Ding sein, wo du sagst, am Anfang ist krass, dann passiert 7 Folgen gar nichts, dann
Mit diesem
Finale, dann passiert gar nichts, dann Finale, sondern so ein gewisses Auf und Ab und Grundspannung und so musst du halt schon halten.
Ich glaube aber auch, dass ein Roman Reigns, der jetzt als Babyface-Charakter, ich finde ihn gerade noch sehr interessant, weil klar ist er jetzt Babyface und er wird ja auch von Jimmy Uso so in die Richtung gestoßen, aber er ist so ein bisschen widerwillig. Er sträubt sich auch manchmal so ein bisschen dagegen und der ist eigentlich der ist ja so ein sturer alter Mann, so fühlt sich das an. Also sturer Häuptling, der von den Jungen so ein bisschen getriezt werden muss. Jetzt, komm, lass das mal machen, weil das ist besser für uns und das bringt das alles voran. Wir müssen hier einen Fortschritt in die Bloodline bekommen. Und das mag ich eigentlich auch. Und deswegen ist ein Roman-Charakter gerade auch noch interessanter, weil da diese Entwicklung drin ist. Da ist die Entwicklung drin. Und genauso bin ich gespannt drauf, ob dann diese Entwicklung sowohl bei Roman als auch bei Cody dann vor allem in eine andere Richtung geht, wenn die beiden wieder aufeinandertreffen. Weil wir haben die beiden schon gesehen vor Bad Blood, wo die beiden da ihr Tag Team Match gehabt haben, wo auch Roman ganz klar gesagt hat, also wenn wir hier durch sind, ne, dann hole ich mir den Belt wieder zurück. Und dann auch, der wollte auch Cody nicht helfen. Und das sind diese ganz vielen kleinen Spitzen, die dann dafür sorgen, dass diese Geschichte dann eben auch noch spannend sein wird. Aber die Frage ist eben, wie wird dann die Konstellation sein? Und ich kann mir da vorstellen, dass man dann vielleicht sogar einen Babyface Roman nimmt und einen Cody langsam in seiner Verzweiflung zum Heel turnen lässt. fände ich eine spannende Entwicklung auf jeden Fall, die man damit reinbringen könnte. Weil einen Heel Roman hatten wir über sehr, sehr lange Zeit schon. Da wissen wir, wie der funktioniert. Wir wissen nicht, wie ein Heel Cody funktionieren wird.
Ja.
Und was ich auch noch gerade noch ganz kurz erwähnen wollte, ist, weil du die Gesamtheit der Bloodline-Story so ein bisschen angesprochen hast, man darf auch nicht vergessen, wie viele Stars innerhalb der Bloodline oder mit Hilfe der Bloodline-Story gewachsen sind. Wir hätten, ey, ganz im Ernst, wir machen jetzt Headlock 8 Jahre. Weißt du noch, wie schlecht wir teilweise über die Usos gesprochen haben, manchmal, weil die so langweilig gewesen sind?
Ja, also die hatten, man muss auch sagen, die hatten so ein bisschen schon ihren zweiten Frühling durch dieses Uso Penitentiary-Ding. Da sind die auch zu einem echt guten Tag-Team geworden, so ein bisschen weg von diesem Facepaint, ne? Also,
ja, das Facepaint.
So, das gebe ich denen.
Ja.
Aber auch letztens diese Promo zwischen Jay und Jimmy Uso, ne? Wo es dann so war, ey, die Leute wissen jetzt, wer ist Jay und wer ist Jimmy. So, das stimmt zu 110%. Also, das war ja die Wahrheit pur. Ne?
Hört euch alte Podcasts von uns an. Jay oder Jimmy hat dann den Pin gemacht. Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, wer es gewesen ist. So, einer, ja, also, von den beiden halt.
So ist es ja wirklich, ne? Und das ist halt schon ein sehr, sehr langen Weg gegangen, muss man ganz klar sagen. Und auch ein Sami Zayn wurde sehr beflügelt durch die Bloodline. Ne?
Ja.
Der ist jetzt kein Main-Eventer geworden, aber nichtsdestotrotz, der kam auf ein ganz anderes Level dadurch.
Kevin Owens hat davon auch profitiert. Ne? Wie gesagt, die Usos auf jeden Fall. Die Bloodline-Members an sich, auch ein Solo Sikoa hat dadurch profitiert. Ich glaube auch, dass ein Jacob Fatu einer von den Leuten sein wird, die daraus ausbrechen werden und die dann ein Main-Event-Single-Star werden. Der könnte, da bleibe ich bei, größer werden als ein Solo Sikoa, auch wenn der gerade stärker im Fokus ist. Ne?
Ja.
Aber auch ein Solo wird irgendwann den Zusammenbruch seines Königreichs erleben und dann wird es da die Probleme geben und mal gucken, wie es dann eben weitergeht. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Heute geht es ja eher um Cody. Und ja, Cody war jetzt zuletzt langweilig. Und ich glaube, dass der auch, da bleibe ich dabei, ich glaube, dass der auch jetzt in den kommenden Jahren, und ich spreche da jetzt nicht von den Monaten, sondern ich spreche wirklich von Jahren, dass der auch zunehmend negative Reaktionen erfahren wird, weil er halt eben der effing Babyface-Champion ist, weißt du? Und es immer super schwierig ist, den interessant zu halten. Und wenn du den nicht sofort den Belt wieder verlieren lassen möchtest, dass er wieder auf die Jagd gehen kann, dann wird das eine große Herausforderung sein. Klar, jetzt Richtung Road to WrestleMania wird es wieder Feuer nehmen, das wird wieder interessanter werden. Aber auch da wird er es schwer haben in seiner Position gegen The Rock, weil wir haben eben mit The Rock einen der charismatischsten Leute überhaupt auf diesem Planeten, der ihm da gegenübersteht. Und ich glaube auch, dass wir da konträre Chance bekommen werden. Klar,
das hatten wir dieses Jahr schon, ne, muss man ganz klar sagen. Also auch da, auch als die Rollenverteilung ganz, ganz klar war, ne, und Cody auf der Jagd war, waren ja trotzdem Leute, da ist The Rock, ich bin immer für The Rock gewesen, ich bin auch weiter für The Rock. So.
Ja. Deswegen, und kann das total nachvollziehen, dass mental Leute sagen so, boah, ich hab sogar von Leuten gelesen, die gesagt haben, ja, ich habe ein bisschen weniger Draht mental zu WWE, weil mich das alles so ein bisschen annervt, es ist mir zu viel Bloodline, es ist mir ein zu glatter Cody. Ja, aber ich glaube auch, dass wir Richtung Road to WrestleMania, dass da wieder mehr passieren wird und ich glaube auch, dass es da wieder interessanter wird. Wir sind auch gerade in einer Übergangsphase, fühlt sich ein bisschen an, trotz Survivor Series. Und dafür stehen wir eigentlich noch gut da. Wir hatten da schon viel, viel schlimmere Zeiten, Leute. Aber ja.
Ja, deswegen meine ich also, ne, nur weil man sagt, ey, wir hatten schon schlimmere Zeiten, ist halt nicht, dann kann ich halt durch alles durchgehen. Aber auch da, es muss sich auch keiner rechtfertigen, ob er jetzt sagt, nö, ich guck das deswegen oder ich guck's deswegen nicht. Nur wenn man diskutiert und Leuten sagt, das ist kacke, wie kannst du das gucken? Dann sollte man Argumente parat haben. Sonst
genau das.
Sind wir einfach nur im Internet.
Ja, das ist vollkommen korrekt. Sonst würden wir auch nicht eine Stunde darüber quatschen hier an der Stelle. So richtig zum Schluss sind wir jetzt aber nicht gekommen, oder? Mit dem langweiligen Cody.
Es gibt halt auch keine Antwort darauf, ne? Also es gibt ja nur Empfindungen. So, wie siehst du das? Wie siehst du es nicht? Ist es jetzt für dich ein Grund zu sagen, ich guck's nicht? Na, also so, was ist deine Präferenz? Na, also, ey, ganz ehrlich, ich höre ein Entrance, ich sehe da, wow, ich bin so geil. Also, ne? I'm a simple man. Also, ne? Das ist, also, du kannst das fast ja bei jedem Ding aufmachen. So, wie oft habe ich schon gehört, dass Gunther-Matches langweilig sind? Wo ich so bin, also, ja, kann sein, dass es deine Meinung ist, aber bist du dumm? So, ne? Also, von daher, das ist halt immer bei allen Sachen.
Ja. es ist eben auch sehr persönliches Empfinden. Und ich glaube auch, dass man gerade mit Cody, ja, der funktioniert in der Position, der er gerade ist. Der kann sich auch mal bei einer Pressekonferenz da vorne hinsetzen und Triple H ersetzen. Den kannst du überall gut hinschicken. Man wäre dumm, ihn jetzt zum Heel-Turn zu lassen, weil du dadurch auch diese PR-Maschine, diese Marketing-Maschine Cody wegziehen müsstest. Ich habe mir jetzt letztens noch hier bei, ich glaube, was war bei Led Bible, Snack Wars mit Cody
Rocks geguckt.
angeschaut, weil ich das so witzig fand, der dann eine Lobeshymne auf die amerikanische Essensindustrie gehalten hat.
War dann dieser Adler im Hintergrund genau. Auch so, als, das habe ich auch gesehen.
Ja, aber der da auch sympathisch, professionell einfach rüberkommt, ne? Ja. Auch so ein bisschen mit dem Augenzwinker mit dabei. Also
nur nochmal witzig, so eine Anekdote nebenbei raushauen und sowas alles, ne? Also sowas meine ich. Das sind halt die Sachen, so ja, die sehen wir dann nicht, ne? Also oder, aber so als Firma die Entscheidung trifft, musst du halt auch sowas irgendwie mit berücksichtigen.
Ja.
Und das ist dann eben nicht nur, ja, Heel ist halt cooler, sondern ja, aber der macht auch ganz viel PR für uns.
So. Ja, ja, eben. Ja, und ich glaube, ich habe da auch schon ein paar Mal angesprochen, ich glaube, dass Cody wird mal versuchen zu halten, auch über sein Karriereende hinaus, weil den kannst du in jede Position stellen. Der hat jetzt inzwischen so viel Erfahrung, auch was das Organisieren angeht, was es Repräsentieren angeht, den wirst du da nehmen, aber ich bleib dabei, also wie du auch schon gesagt hast, ne, das Gefühl, etwas ist langweilig, ist ein ganz subjektives Gefühl. Ich kann es aber bei Cody aktuell absolut nachvollziehen. Aber es ist eben auch ein gewisser Teil des Wrestlings, dass der Weg zum Champion-Titel halt oft unterhaltsamer ist und spannender ist, als dann eben der Weg des Babyfaces bis zum nächsten großen Herausforderer. Und heutzutage eben nochmal schwieriger durch diese extrem omnipräsente, starke, große Bloodline-Story, die ja gerade wirklich, die ist ja überall gefühlt, ne? Die müssen jetzt noch zu NXT kommen, dann haben wir sie überall.
Also bei daher. Speed.
Ja, vielleicht gibt's dann auch irgendwann die Bloodline War Dogs oder so, wie bei Bullet Club oder so. Die Bloodline House of Torture. Man weiß es nicht. Bitte nicht. Ja, Kai, aber ich glaube, dann sind wir an der Stelle hier auch, glaube ich, ganz gut durch, oder?
Haben wir's.
Genau, dann haben wir's, ne? Wenn ihr mehr von uns haben möchtet, ja, Patreon, Steady und so weiter und so fort, wisst ihr alles. Und ihr hört uns hier nächste Woche wieder. Und dann sind wir auch schon bald auf der Road to AEW Full Gear. Es wird also auch wieder ein bisschen AEW-Content hier geben, bevor es dann ja schon bald Dezember ist. Und da werden wir dann auch zeitnah unsere Year-End-Awards dann an den Start bringen. Ich habe heute den Markus angeschrieben, der sich dann darum kümmern wird. Und wir haben da noch einiges für euch im Köcher. Freut euch da auf jeden Fall drauf. Wir werden euch auch im Dezember in der kalten Jahreszeit natürlich munter begleiten. Und Kai, noch letzte Worte?
Nee, schreibt eure Meinung in die Kommentare, fällt mir noch ein. Also, genau. Weil darüber kann man vortrefflich streiten.
Ja.
Aber nett streiten.
Ja, benehmt euch.
Ja.
Ja, ganz genau das. Und damit würde ich sagen, machen wir den Deckel auf diese Episode drauf. Und ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.